Hi, ich bin Headcoach Marc und ich habe eine neue Podcast-Folge für dich. Mein heutiger Gesprächspartner ist Rodellegende Georg bzw. Schorsch Hackl. Für mich ist es eine großartige Folge geworden, weil ich so viel Neues und auch Beeindruckendes von einem der besten Rodler überhaupt erfahren habe. Und er hat mich auch ehrlich gesagt das ein oder andere Mal ziemlich erwischt durch Neuigkeiten, die mir persönlich erstmal total frisch waren. Starke und ehrliche Worte sind dabei rausgekommen. Schorsch und ich, wir haben uns unter anderem über den Leistungssport, Kinder und deren Bezug zum Sport, die innere Einstellung, das Reflektieren, Olympische Spiele, seinen Job nach dem Leistungssport, seiner neuen Leidenschaft, Gedanken im Profisport und natürlich auch über das Lernen von Mentaltechniken unterhalten. Und was viele sicherlich noch nicht wussten, ist, dass der Hackl Schorsch sich extrem gut in dem Bereich des Mentaltrainings auskennt, es selber angewendet hat und es auch weitergibt.
Du hörst Head Coach Körper, Sport, Kopf, den Podcast, der dir als Hobby- und Freizeitsportler neue Einblicke in verschiedenste Themen gibt, wie zum Beispiel den mentalen Bereich, der bei allen Sportlern einen großen Anteil an den Ergebnissen hat. Head Coach Marc spricht in seinem Podcast mit Menschen, die sich mit dem Sport, dem Körperlichen, dem Mentalen oder sogar mit allen drei Sachen befassen. Marc ist zertifizierter Neuroathletik- und Mentalcoach. In 6 Jahren als Bundestrainer und Mentalcoach hat er mit seinem Team jeweils 3-mal den Weltmeister und den Europameistertitel geholt.
Gesponsert wird das Ganze wie immer von Neurotrim, deinem persönlichen Neuroathletiktraining für intelligente Muskeln. Bei Leistungshobby- und Freizeitsportlern holt das Training die letzten Prozente aus dir heraus. Du gewinnst an Schnelligkeit, Explosivität durch die schnellere und exakte Muskelansteuerung und dein Gleichgewichtsgefühl wird ebenfalls verfeinert. Der Link hierzu ist in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit Rodellegende Schorsch Hackl. Schorsch, der Sport bestimmt im Endeffekt dein komplettes Leben, aber wie hat das damals mal angefangen? Also es muss ja irgendwann mal so einen Start gegeben haben, wo es mit dem Sport losging.
Ja, okay. Sport, jedes Kind macht Sport, unterschiedlichste Sportarten. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich beim Skifahren nicht so die Kanone bin und auch aufgrund von Materialrückständen, meine Eltern konnten sich schlichtweg da keine Top-Ski-Ausrüstung für mich leisten. Und ich war immer schon fasziniert von dieser Technik mit Steilkurven. Und da ich in der Nähe der Königssee Rodelbahn groß geworden bin, war es irgendwo eine Frage der Zeit, bis ich das Rennrodeln für mich entdeckt habe und einfach mal ausprobiert habe. Und dann war eigentlich schnell klar, dass hier auch große Leidenschaft dabei ist.
Du hast gerade gesagt, Kinder, viel Sport. Findest du nicht, das hat sich vielleicht auch so von deiner und von meiner Zeit von damals bis zum heutigen Tag doch schon ganz schön geändert, dass sie doch vielleicht gar nicht mehr so viel draußen sind?
Es hat sich massiv geändert und man muss das wirklich mit großem Bedauern feststellen, weil wenn man mal weiß und sich betrachtet, was Bewegung, was Sport alles beinhaltet, welche Felder, die wichtig sind, erstens mal für die Entwicklung eines jungen Organismus, eines jungen Menschen in metabolischer, koordinativer, sozialer Sichtweise und was es noch alles für Aspekte gibt, die der Sport abdeckt, da muss man sagen, es ist immens wichtig, dass Kinder und Jugendliche Sport machen. Und wenn das zurückgeht und dann sich die Interessen auf andere Felder wie so virtuelle Spiele oder sowas verlagert, dann muss man eigentlich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und muss größte Bedenken für die Entwicklung von jungen Leuten heutzutage haben.
Ich bin komplett bei dir. Ich bin halt noch als Straßenfußballer groß geworden. Ich war jeden Tag auf dem Bolzplatz. Ich kenne das nicht anders, aber was würdest du sagen, was hat man heutzutage? Klar, man geht mit der Zeit, aber was hätte man für eine Chance zu sagen, dass man die Kinder wieder mehr rauskriegt?
Ich denke sehr oft darüber nach und Leute aus unserem Jahrgang machen sich viele Gedanken darüber, die es einfach wissen und wissen müssen. Und wir wissen es alle, aber die Lösungen, die sind sehr, sehr schwierig. Und es gibt Versuche, die Kinder wieder dort abzuholen, wo sie sind, in der virtuellen Welt, und dann auf einem Heimtrainer über virtuelle Verbindungen zu anderen da, auf einem Heimtrainerrad hier so ein Rennen zu fahren. Aber es kann nicht den Sport in der realen Umwelt, im Freien, die ganzen Erlebnisse, die ganzen Eindrücke, die man wahrnimmt, ob man jetzt Bergsteigen geht, ob man laufen geht, ob man Radfahren geht oder ob man ein Spielsport betreibt, das kann das niemals ersetzen. Und wir tun unsere Kinder heutzutage wirklich leid, denen diese Erfahrung vorenthalten wird.
Du bist selber eine Rennrodellegende, ja, und das meine ich komplett ernst. Ich bin mit dir groß geworden. Ich finde das unfassbar, aber was viele gar nicht wissen, wie viel Intensität, wie viel Kraft hat das gekostet, was du da alles in deinem Leben reingelegt hast, in deine aktive Zeit? Weil das ist ja nicht, ich trainiere mal ein paar Mal, sondern das ist ein Leben, was man da gestaltet mit, oder?
Naja, okay, es ist ein Leben für den Leistungssport, und im Leistungssport ist es dann wieder so, naja, man muss dazu sagen, damals war zumindest bei uns im Rennrodelbereich das umfassende Wissen über Trainingsmethodik, Trainingsgestaltung nicht so vorhanden. Und wir haben, wenn ich es rückblickend betrachte, vieles sehr, sehr falsch gemacht und falsch trainiert. Und deshalb ist mein Körper jetzt von diesen vielen Jahren Leistungssport sehr, sehr lädiert und mitgenommen, aber dafür habe ich es auch sehr lange ausgehalten. Also ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe.
Was würdest du sagen, wenn man jetzt auf der einen Seite Talent nimmt und auf der anderen Seite Disziplin und die jetzt nicht unbedingt zusammenpackt? Nur mit Talent funktioniert es halt auch nicht, ne?
Ich denke, ich habe schon ein hohes Maß an Talent für den Rennrodelsport jetzt mitgebracht. Von den athletischen Grundlagen, die man gebraucht hätte, habe ich vielleicht vom Herrgott ein bisschen zu wenig gehabt, aber das Ganze konnte ich dann wirklich mit Disziplin und mit Ehrgeiz, mit Leidenschaft wieder wettmachen.
Was hat dich selber angetrieben? Was war es? Gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, dass du vielleicht, weiß ich nicht, Olympia geguckt hast oder was auch immer und irgendwann hat es gesagt, ey, das will ich auch?
Natürlich strebt man irgendwo, wenn man fortgeschritten ist, leistungsmäßig in einer Sportart, dann nach höchsten Ehren, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Klar, das ist für jeden dann irgendwo ein Traum, aber damit hat es nicht angefangen, sondern angefangen hat es bei mir einfach mit der Leidenschaft, mit der Begeisterung an der Sache, an der Sportart selbst und dem Interesse und der Neugier, sich weiterzuentwickeln. Und ja, das waren eigentlich die Grundlagen. Und das andere kam dann Schritt für Schritt später hinzu.
Gibt es so Momente, wo du sagst, es sind wirklich so spezielle Momente aus deiner aktiven Zeit, die dir immer im Kopf bleiben, die du nie vergessen wirst? Da wird es eine Masse geben, aber irgendwas, was dir spontan einfällt?
Da muss ich jetzt überlegen, da gibt es so viele Momente, das ist ja, das ganze Leben ist ja geprägt von diesen Momenten, da weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, was ich, ja, der Moment, der mich vielleicht im Sport dann ganz vorne zur Weltspitze gebracht hat, war der, dass ich erkannt habe, ich muss mich nicht nur athletisch und nicht nur mental und nicht nur vom Material her auf die Anforderungen des Wettkampfs vorbereiten, sondern von meiner inneren Einstellung her vorbereiten. Ich muss viele Monate vor einem großen Wettkampf anfangen, für mich selbst die richtige Einstellung zu finden zu dieser Sache, zu der Anforderung, zu der Nervosität, die in dem Moment dann auftreten wird. Das kann man ja alles voraussehen, antizipieren und auch für die Möglichkeit des Misserfolges die richtige innere Haltung zu bekommen. Und nur dann, wenn man am Ende mit sich selbst im Reinen ist, dann kann man auch völlig unbedarft und ohne eine übergroße Nervosität in einen solchen Wettkampf reingehen und bestehen.
Wie wichtig ist auf dem Weg dahin Misserfolg? Und also ich sage immer, ganz, ganz wichtig, Misserfolge sind wichtig, weil ich viel mehr draus ziehe und viel mehr lerne, als wenn ich immer nur gewinne.
Ganz genau, das ist richtig. Man lernt am meisten aus den Fehlern, aus den eigenen Fehlern. Und dann lernt man natürlich auch aus den Fehlern der anderen zu lernen, auch andere, die sportlichen Gegner zu beobachten, zu analysieren, was hat der jetzt falsch gemacht, was hätte der besser machen können, was hätte ich besser machen können. Also egal, ob man wenig Erfolg oder hohen Erfolg hat, man muss immer reflektieren, man muss das Ganze analysieren, warum und wieso, warum ging es gut und warum ging es schlecht. Und ich sage immer, für mich war das am Ende dann in der Auswertung, in der Analyse so, es gibt keine schlechten Ergebnisse, man muss immer nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann kommt man eigentlich im Leben Schritt für Schritt vorwärts.
Ist das im Endeffekt ein wichtiger Schritt zum Erfolg, selbst mit sich auch gut zu reflektieren?
Das ist der wichtigste Schritt überhaupt und ich habe es dann nachher, war ich in der Schule nie der Beste. Ich habe es zur Realschule geschafft, immerhin mittlere Reife, ja klar. Aber dann im Nachhinein, als ich auf die Trainerakademie kam und von mir selbst die Meinung hatte, naja, im Lernen, das ist jetzt nicht deine Disziplin, da bist du nicht der Stärkste und habe dann da als Jahrgangsbester abgeschlossen, plötzlich, weil ich einfach die Tugenden und die Strategien, die ich mir im Sport autodidaktisch angeeignet habe, eingesetzt habe, ja, dann hätte ich im Nachhinein, ja, wenn ich das damals schon gewusst hätte, dann hätte ich das Abitur locker geschafft, ne?
Du hast vorhin ein paar Sachen aufgezählt, die halt einfach wichtig waren und die auch für dich wichtig waren. Thema Mentales. Was hast du in deiner Zeit, was hast du dafür gemacht, beziehungsweise wie hast du dich auf Wettkämpfe eingestellt? Hast du irgendwas gehabt, was du gemacht hast, von Atemübungen über was auch immer?
Solche Übungen, um sich selbst zu überprüfen, so mal wirklich die Hand, die Finger, die Hand waagrecht zu halten, die Finger weit von sich gespreizt und dann sich selbst zu überprüfen, ob man hier zittert oder nicht. Das ist immer so eine Überprüfung, so ein Merkmal. Einfach um sich selbst besser zu kennen und zwar immer wieder das zu wiederholen. Und dann daraufhin Strategien zu entwickeln, was ist wichtig für mich, welche Gedanken muss ich mir zurechtlegen vor einer großen sportlichen Herausforderung, welche Gedanken darf ich nicht haben und welche Gedanken sind wichtig in dem Moment für mich, was muss mir durch den Kopf gehen, da muss ich dann die Spreu vom Weizen trennen. Und zum Beispiel, wenn ein Sportler in einen großen Wettkampf reingeht und denkt immer nur über die Konsequenzen des späteren Resultats nach. Also wenn ich jetzt Olympiasieger werde, ja toll das wäre und wie schlimm es wäre, wenn ich es nicht schaffe. Das sind die absolut schlechtesten Gedanken, die man haben kann vor einem Wettkampf, sondern die sind verboten. Das sage ich meinen Sportlern immer wieder. Darüber kannst du nachdenken, wenn du zum letzten Mal über die Ziellinie gefahren bist. Ab dann sind diese Gedanken wieder erlaubt und da kannst du feiern oder du kannst traurig sein oder egal. Aber vor der sportlichen Anforderung, da zählt nur eines und zwar, was muss ich tun, um diese Anforderung möglichst gut zu erfüllen? Nur das. Und da musst Und das muss man üben und diese Gedanken, das Mentale, das kann man genauso gut trainieren wie einen Muskel oder wie die Ausdauerfähigkeit oder die Koordinationsfähigkeit. Man muss es eben tun und das ist eine sehr anstrengende geistige Arbeit.
Mega spannend, du bist tatsächlich der Erste, der mir da wirklich aus der Seele spricht, der genau sagt, und das Wichtige, das Entscheidende ist, es kommen viele Leute und sagen dann immer wieder so gerade zum Thema mentalen Training, ja, mach mal da so 2, 3 Sachen. So. Und dann sagst du, naja, Leute, aber es funktioniert nicht so, ihr müsst das, es ist wie ein Muskeltraining, du kannst auch nicht sagen, ich will mehr Muskeln haben, trainierst 2-mal und sagst, da ist nichts passiert. Sondern das ist, finde ich super interessant.
Das ist ein langfristiger Prozess und das lebt von dem ständigen Wiederholen und sich selbst kennenlernen dabei Und ich erkläre es immer mit einer ganz einfachen Metapher. Leute, ihr musstet sicher in der Grundschule oft mal ein Gedicht auswendig lernen. Und wenn ihr euch das einmal durchgelesen habt, dann habt ihr es auch nicht gekonnt, sondern ihr musstet es wiederholen, ständig und immer wieder. Und wenn ihr es oft genug wiederholt habt, dann konntet ihr es aufsagen. Und wenn ihr es dann noch öfters wiederholt habt, dann konnte man euch um 3 Uhr nachts wecken und dann kam das wie aus der Pistole geschossen. Und das ist eigentlich ganz einfach wie der menschliche Organismus, wie das muskuläre, das metabolische System oder das neuronale System funktionieren. Das sind immer wieder die gleichen Mechanismen.
Was würdest du sagen heutzutage von den Sportlern, Damen, Herren, Doppelsitzer? Wer sind so die, die mit mental am stärksten sind aus deiner Sicht?
Naja, die vorne sind, ganz klar. Die gewinnen. Also wenn ich schaue, eine Natalie Geisenberger hat mittlerweile ein psychisch robustes Korsett oder ein Felix Loch oder Doppelsitzer Wendel Alt, Eckart Benneken, die haben das drauf. Die sind so selbstsicher, so selbstbewusst im Wettkampf. Und das Wichtige ist, sie fallen auch in kein psychisches Loch, wenn sie mal scheitern, weil das gehört zum Sport dazu. Ich messe mich mit den Besten der Welt und da kann ich mal schlecht auch abschneiden. Dann darf das für mich nicht der Zusammenbruch, der Niedergang sein, sondern ich muss immer wieder aus diesen Erfahrungen positive, richtungweisende Schlüsse ziehen.
Lass uns mal einen Sprung machen zu Olympia. Du hast ein paar Mal mitmachen dürfen. Was ist so das schönste Olympia gewesen, bei dem du warst? Wie würdest du es einschätzen, welches von den ganzen war es?
Ja gut, das werde ich immer wieder gefragt, immer wieder. Und Olympia ist einfach geil. Und bei mir ging es meistens immer sehr, sehr erfolgreich aus. Und dann ist es einfach toll, egal ob jetzt da irgendwie im olympischen Dorf mal die Straßen nicht gepflastert waren und man musste durch knöcheltiefen Schlamm
Turin?
Zu seiner Unterkunft warten, genau. Oder das verdrängt man dann alles und vergisst das alles, aber die wirklich schönsten Spiele, das war so vom ganzen Umfeld her, von der Postkarte her Lillehammer, weil einfach das Wetter gepasst hat, es war eine wunderschöne Winterlandschaft, es waren die Umstände, diese norwegische Mentalität, so nichts Pompöses, aber schön klein und fein und gastfreundlich und das war schon irgendwo das Schönste. Ne?
Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Meine ersten Olympischen Spiele waren 2002, Salt Lake City. Mhm. Ich habe zu der Zeit den, glaube ich, wohl besten Bahnsprecher, den ihr habt, kennengelernt, nämlich Willi. 2002, damals hat er noch für Antenne Bayern gearbeitet und wir wurden quasi in ein Büro gesteckt. Wir kannten uns davor nicht. Seitdem hat sich eine ganz dicke Freundschaft entwickelt und ich muss dazu sagen, den ersten Zusammenknall, den ich mit Willi hatte, war nach deiner Pressekonferenz und es war tatsächlich Fuck the History, eines meiner Lieblingsaussagen ever. Wie kam das?
Da muss ich jetzt selber drüber direkt nachdenken drüber.
Ich glaube, die Frage ging so in die Richtung, was wäre, wenn du, glaube ich, nicht das nächste Gold oder so holst?
Wenn ich in Salt Lake City habe ich halt Silber geholt. Und ich hätte damals die Chance gehabt, das 4. olympische Gold in Reihe zu gewinnen und in einer Einzeldisziplin. Und das hat wohl bis dahin noch nie einer geschafft oder so. Und naja, das wäre schön gewesen und so. Aber das ist ja alles jetzt Kriegsgeschichte. Und dann habe ich gesagt, fuck the history.
Ich fand es sensationell, weil Willi hatte ihn aufgenommen. Ich kam leider an dem Tag zu spät, weil ich glaube, ich erst angekommen bin an dem Tag. Und dann hatte er mir den quasi überspielt. Und so haben wir quasi zusammengefunden. Und deswegen war da immer ein Bezug zu dir, was immer sehr spannend war. Salt Lake City, fand ich, war aber auch von dem Ganzen, es war ein sehr schönes Olympia. Also ich glaube, auch vom Wetter dort hatten wir Glück. Und es war zwar alles sehr weit weg, aber es war tatsächlich echt schön.
Ja, richtig. Also das waren dann die zweitbesten Spiele, die zweitschönsten. Aber da habe ich auch nur Silber gemacht. Ne?
Aber ist es so, ich weiß noch, als ich mit Natalie gesprochen habe, die hat mir gesagt zum Beispiel, ja, sie hat zwar zwei goldene, aber eine bronzene, aber die bronzene hat genauso viel Wert wie die goldene, weil die halt ganz besonders ist, weil das war Vancouver. Und ich kann mich selber auch noch dran erinnern, dann hattet ihr kurz nach dem Abschlusstraining oder so, war der tödliche Unfall. Und da hat sie aber gesagt, das war für den Kopf so anstrengend und so schwierig und für sie erst einmal Olympia, dass das tatsächlich Gold wert ist, das Ganze. Wie würdest du die Silbermedaille einschätzen von dir aus Salt Lake City?
Die Silbermedaille von Salt Lake City war unter den gegebenen Umständen ein ganz toller Erfolg, zumal ich ja mit ganz knappem Zeitvorsprung wieder mal vor Markus Brock den zweiten Platz errungen habe. Es waren die Umstände entscheidend, die dazu geführt haben. Und von daher war ich hochzufrieden mit dem Resultat. Bei anderen Eisverhältnissen, aber darüber jetzt noch zu reden, aber bei anderen Eisverhältnissen hätte es sicher anders ausgeschaut, da hätte ich auch haushoch gewinnen können, aber darüber zu lamentieren jetzt macht keinen Sinn. Es waren schöne Spiele, es war ein tolles Resultat und dabei belassen wir es.
Die Leute, die damals so mit am Start waren, du, Markus Brock, Armin Zöggeler, die sind jetzt alle irgendwo in dem ganzen Weltcup-Zirkus weiter mit drin. Wie ist es, wenn man sich dann so trifft? Also hat man noch viel Kontakt miteinander? Wahrscheinlich, weil ihr kennt euch ja seit so?
Ja, natürlich. Wenn man sich im Nachhinein trifft, dann ist das alles viel entspannter und frei von irgendwelchen Konkurrenzdruck, obwohl wir immer gut die sportliche Konkurrenzsituation von dem Privaten miteinander trennen konnten. Von daher war das nie ein Problem, aber jetzt ist es natürlich immer schön, wenn man sie trifft und entspannt und angenehm.
Mittlerweile ist es so, du machst gerade sehr viel Arbeit im Hintergrund. Das heißt, man sieht dich auch gar nicht wirklich, oder ich zumindest, wenn ich dabei bin, gar nicht so oft an der Strecke. Ich kenne das beim Ski. Da haben die ihre kleinen Kabinchen, sind drin und machen die ganze Zeit die Präparation von den Ski. Wie ist es bei dir? Ist es ähnlich, dass du sehr viel Zeit quasi mit dem Präparieren von, ich glaube, du machst drei Schlitten. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
Ja, das nimmt jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch wie beim Ski, da wo man für einen Wettkampf, was weiß ich, 15 Paar verschiedene Ski präparieren muss und einer davon geht dann. Also bei uns ist das schon vorher ziemlich klar, welche Kufen wir einsetzen werden und so viele unterschiedliche haben wir auch nicht wie Ski sind ja einfach herzustellen, die kommen aus dem Fließband raus. Ne? Unsere Kufen muss man von Hand schnitzen, da hat man dann nicht die große Masse zur Verfügung. Aber das Weiterentwickeln dieser Kufengeometrie, die dann letztendlich übers Eis gleitet, das ist immer wieder eine knifflige Sache und man lernt dabei nie aus. Und zumal ja die Eisverhältnisse ständig ändern und ständig eigentlich eine andere Kantenkonfiguration noch besser gewesen wäre, bleibt das wirklich spannend, solange ich in dieser Sportart bin. Habe ich nie ausgelernt oder konnte immer irgendwas weiterentwickelt werden und das wird auch in Zukunft so weitergehen. Das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte und die mir Spaß macht, mit den Sportlern zusammen das auszuwerten, das weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich die Arbeit, die mir wirklich leidenschaftlich Spaß macht an meinem Trainerdasein. Zum Zweiten stehe ich neben der Bahn und gebe fahrtechnische Hinweise, was auch wichtig ist und immer schön ist, wenn die Sportler dann immer noch besser die Bahn runterfahren. Das ist eigentlich so das Erfüllende daran.
Wie motiviert bist du noch? Also wie lange hast du das noch vor zu machen? Oder gab es irgendwann mal so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt will ich nicht mehr?
Naja, demotivierend sind immer diese Rennwochenenden. Weil beim Wettkampf, da bist du als Trainer, du stehst am Start oben, du bereitest den Schlitten vor, der halt dann so ist, wie er ist und du schaust, dass die Kufentemperatur passt und dann stehst du da und musst hoffen und bangen, dass die Sportler alles richtig machen und kannst letztendlich selbst keinen Einfluss mehr ausüben und das ist dann immer müßig und du stehst da rum und betreust halt das, dass die einen Anorak haben, dass die eine Mütze haben oder egal was. Das ist eigentlich dann eine Aufgabe, die nicht so erfüllend ist. Und du musst mit den Resultaten dann auch klarkommen.
Aber du kannst dir vorstellen, das noch länger zu machen? Oder hattest du irgendwann jetzt mal die Idee zu sagen, ich will mal was ganz anderes machen?
Nein, ich habe nichts anderes gelernt.
Das heißt ja nicht, dass man nicht noch was anderes machen möchte.
Also es wird jetzt in diesem olympischen Zyklus, also mit dem Ziel Olympische Spiele Peking, erst einmal so weiterlaufen und dann müssen wir halt schauen, ob man vielleicht etwas daran ändert, wie das Ganze abläuft oder ob es so weitergeht. Da wird noch viel Wasser den Bach runterfließen.
Boris Becker hat mal gesagt, sein Wohnzimmer ist Wimbledon, dein Wohnzimmer ist der Königssee. Unter anderem Willi schwärmt auch extrem vom Königssee, weil er ihn so toll findet. Was ist das Beeindruckende? Also was kannst du den Leuten sogar auch mal empfehlen, zu sagen, hey Leute, kommt mal in die Region?
Ja, der Königssee ist die allererste Kunsteis-Bob- und Rodelbahn auf der Welt, die es gab. Und eine tolle Bahn. Die sogenannte Streif der Rodler und mit Kurvenkombinationen und Elementen, die es auf keiner anderen Bahn der Welt in der Form noch so gibt. Und diese Bahn wurde vor einigen Jahren auch sehr gut modernisiert und auf neuesten Stand gebracht. Und das ist jetzt wirklich wieder ein Standard und ein Umfeld, das man wirklich präsentieren und herzeigen kann. Und das in meiner Heimat und als Hausbahn und als Wohnzimmer. Und das macht einen schon stolz. Und ja, das ist vorzeigbar, das ist schön. Ich kann es jedem empfehlen. Man sieht hier Rodel- und Bobsport auf höchstem Niveau. Und ja, liebe Zuhörer, schaut es euch einmal an.
Und man hat, das muss man wirklich dazu sagen, eine unfassbar schöne Umgebung.
Auf jeden Fall. Ja, meine Heimat, das Berchtesgadener Land, wo ich mich auch immer wieder gern in der Natur, in der Freizeit sportlich austobe, auf den Bergen der Umgebung, ob es im Winter ist oder im Sommer. Und ich bin da gern zu Hause.
Das heißt, wenn du jetzt mal einen Abstand ein bisschen vom Rodeln hast, dann gehst du viel wandern oder gehst du viel laufen? Oder was machst du in deiner Freizeit noch so ein bisschen sportmäßig?
Ja, ich bewege mich in erster Linie ganz gern in der frischen Luft, in der freien Natur, auf den Bergen meiner Heimat. Ob das jetzt Wandern ist oder ob das Radlfahren ist. Und ich habe da bei der Gelegenheit eine ganz neue Leidenschaft seit 5 Jahren durch die Erfindung des E-Mountainbikes. Sind dieser Betätigung keine Grenzen mehr gesetzt. Das ist einfach wirklich nur noch geil, weil es ist nicht so, dass dieses E-Bike von selber fährt. Du musst einen gewissen Prozentsatz an Leistung selbst erbringen und der Elektromotor gibt dir einen gewissen Prozentsatz dazu, je nachdem, welche Stufe man wählt. Und das ist einfach wie Fahrradfahren mit Rückenwind. Und alle Touren, die ich als junger Leistungssportler mir erträumt habe und nicht geschafft habe, die fahre ich jetzt in diesem Alter Länge mal Breite.
Und wie lange bist du denn dann unterwegs?
Ja, egal, das geht ja grenzenlos. Ich habe 2 Ersatzakkus. Also das sind schon mal Touren von 8 bis 10 Stunden Fahrzeit sind drin. Ne?
Wow. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, in erster Linie gesund bleiben und ein angenehmes soziales Umfeld mit Partnerin und alles, was dazugehört und dass halt das Geld nicht ausgeht.
Sehr schön, dann sage ich dir ganz lieben Dank.
Danke auch.
Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch auf iTunes eine schöne Bewertung da. Dann spricht sich der Podcast einfach noch ein bisschen mehr herum und viele Menschen können ihn dann hören und sich natürlich auch so ein bisschen weiterbilden. Infos zum Hackelschorsch, die findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt noch eine geniale Restwoche und go for it, dein Headcoach Marc.